Schönen guten Morgen. Sag doch mal deinen Nachbarn, heute ist der erste Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann... Und wenn das fünfte Kerzlein brennt, dann haben wir Weihnachten verpennt. So habe ich es mal gelernt. Aber heutzutage, sagt man solche Dinge nicht mehr. Oder vielleicht doch. Advent. Ich bin über eine Bibelstelle wieder gestoßen im Propheten Jesaja. Und da will ich mit euch so ein bisschen reingehen. Also nicht in das ganze Kapitel, obwohl das auch sehr, sehr interessant ist. Aber ich weiß, dass diese beiden Verse sehr oft auch genommen werden, wenn es um Adventpredigten geht. Wisst ihr, was Advent bedeutet? Ankunft. Auf wessen Ankunft warten wir denn? Santa Claus, oder ne? Erstmal kommt der Nikolaus, der kommt nächste Woche, ne? Wenn er denn kommt, wenn er es nur verpennt, ne? Also Jesaja 60, du kannst gerne mal mit aufschlagen. Steh auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lass uns nochmal beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dieses Wort in uns lebendig machst, auch heute Morgen. Und ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Ich danke dir, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass du wiederkommen wirst, nicht als kleines Baby, sondern in großer Macht und Herrlichkeit. Wir ehren dich und wir feiern deinen Sieg, Herr. Wir feiern deine Herrschaft. Wir feiern, dass du Gott bist. Amen. Jesaja 60, überhaupt der Prophet Jesaja, der wird sehr unterschiedlich gedeutet. Es gibt so zwei Hauptdeutungen. Die eine Deutung, das reiße ich nur deshalb an, dass es wichtig ist, weil wir lernen wollen, das Wort Gottes wirklich im Gesamten und auch im Zusammenhang zu sehen. Die eine Deutung ist, das, was Jesaja schreibt, auch das wird alles noch kommen für das Volk Israel. Und die andere Deutung ist, ist schon zum Teil geschehen. Es gilt den Nationen, es gilt der Gemeinde, es gilt uns. Und ich möchte jetzt weniger auf die unterschiedlichen Deutungen eingehen. Und beide haben irgendwo ihre Berechtigung aus meiner Sicht. Aber ich möchte, dass dieses Wort Kraft hat, wie jedes Wort in der Bibel, unser Herz neu ein Stück zu ermutigen und auch vielleicht ein Stück neu hungrig zu machen. Wir haben heute noch Hunger ausgerufen, wir haben um Hunger gebetet und ich glaube, manchmal erleben wir das, wenn wir das Wort Gottes wirken lassen. Advent heißt Ankunft und es soll uns wieder stärker auf Jesus fokussieren. Auf ihn als den, der sitzt zur Rechten des Vaters und die Bibel sagt, er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen. Und wenn wir Advent feiern oder jetzt die Adventszeit ist ja wieder so eine wunderbare Zeit. Wer hat schon ein bisschen geschmückt zu Hause? Ehrlich, Hand hoch. So wenige? Doch ein paar mehr. Warum schmückst du im Advent? Thomas, sehr gut. Ich werde darauf nochmal heute zurückkommen, weil... Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich sage es nochmal für alle, die das später vielleicht hören. Schmücken, damit andere Leute sehen, wir sind Christen. Also ich schmück, das sieht bei uns niemand, weil wenn du im Dorf wohnst, gut, da siehst du irgendeinen Schmückbogen oder den Adventsstern draußen vor der Haustür, den sieht man auch. Aber wir sind ja nur ein paar Häuser dort. Ne? Dort sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und das ist, also ich liebe auch die Atmosphäre. Wenn schönes Licht ist, ne? Und wir dürfen das auch genießen. Aber unser Herz darf nicht dran hängen. Okay? Wenn wir keine Freude empfinden, weil wir nicht geschmückt haben, ist was schief. Stimmt das? Dann ist irgendwas nicht rund im Getriebe. Was ich und wahrscheinlich die meisten von uns zurzeit stark wahrnehmen, ist der erste Teil aus Jesaja 60, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Überall empfinden wir und sehen auch dunkle Wolken. Da braut sich was zusammen in der gesamten Welt. Massivste Probleme, die nach Lösungen schreien und keine Lösungen sind in Sicht. Das letzte, ich weiß nicht, ich verfolge so ein bisschen Nachrichten, die Klimakonferenz in Ägypten. Da schiebt man noch ein paar Tage drauf, um irgendwo einen Kompromiss zu finden, dass wir unser Klima retten müssen. Und niemand hat wirklich eine Lösung. Und niemand will auch wirklich eine Lösung haben. Ob das der Krieg in der Ukraine ist, ob das die zunehmenden Nöte sind, Hungersnöte. Die einen sagen Endzeit, die anderen sagen gemachte Probleme. Dieser erste Teil, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, darauf scheinen wir uns irgendwie zu konzentrieren und zu fokussieren. Ganz viele Predigten im Internet findest du, ja, der Herr bringt uns durch die Stürme und er wird uns bewahren und er ist unsere feste Burg und Amen, das ist so. Und wir dürfen uns daran freuen. Aber manchmal ist mir das zu viel Finsternis, was ich immer wieder höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es mir zu dunkel. Oder? Wir erleben eine relativ schwache, geschwächte Gemeinde in der westlichen Welt. Warum? Weil es eine Gemeinde ist, die abnimmt und nicht wächst. Oh, sagst du, ich kenne Gemeinden gar nicht weit weg, die wachsen. Ja. Die wachsen durch die Verschiebung der Christen von der einen Gemeinde in die andere. Das ist der Hauptgrund, warum in Deutschland Gemeinden wachsen. Und die Gemeinden wissen das und wir wissen das auch. Also es kommen ganz wenig Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, zum Glauben. Also sowas wieder, wie wir haben jetzt dieses Jahr auch ein paar Leute getauft, die hatten mit Gott gar nichts am Hut. Das geschieht wirklich selten. Erleben auch andere Gemeinden. Aber es passiert noch, preis dem Herrn. Es passiert noch. Und diese schwache westliche Gemeinde steht einer kraftvollen, verfolgten Gemeinde gegenüber in vielen Teilen dieser Welt. Und auch bei uns, selbst bei uns, wenn wir jetzt mal ganz kurz über uns reden, ne, auch wenn es aufgenommen wird, können wir so ehrlich sein, bei uns empfinde ich auch so eine Atmosphäre. Mir hat jetzt jemand am Donnerstag gesagt, ein Bruder, die Freude muss wieder zurückkommen. Die Freude muss wieder zurückkommen. Irgendwie scheinen wir in den letzten Monaten auch durch diese Dinge, durch die wir durchgegangen sind und noch durchgehen, scheinen wir irgendwie ein Stück die Freude, wir sind taghaft mit Freude zu zeigen und was weiß ich. Müdigkeit, abwartende Zurückhaltung und einige strecken sich aus und ich strecke mich auch aus nach mehr von Gott und ich denke, nicht nur einige, sondern viele tun das. Und wir sind auch dafür bereit, Formen zu ändern. Wir haben Formen geändert in den letzten Wochen. Wir haben Dinge umgestellt, um eventuell zu sagen, wenn es irgendetwas hinderlich ist, das Gott nicht durchbrechen kann, dann sind wir bereit, alles, jede heilige Kuh zu schlachten, ich sag's mir so, und Dinge zu ändern. Aber so richtig scheint nichts zu funktionieren. Echt. Und da bin ich auf diesen Vers gekommen. Der Vers ist nicht die Lösung, aber vielleicht hilft er uns ein Stück stärker, uns wieder neu zu fokussieren und neu unser Licht leuchten zu lassen. Können wir irgendetwas tun, um diesen Zustand zu ändern, oder müssen wir einfach nur warten, bis Gott etwas tut? Vielleicht ist an beiden Dingen etwas Wahrheit dran. Jesaja sagt, dass uns das Licht, sagt, dass das Licht schon gekommen ist. Gut, wenn wir es nur auf Israel deuten, dann können wir. Aber Jesaja sagt, das Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Gottes ist schon über uns da. Und ich denke, wir müssen dazu das Wort befragen. Wir müssen dazu die Bibel befragen. Was sagt das Neue Testament? Matthäus 4,16. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht. Wird es sehen oder hat es gesehen? Gesehen. Seid ihr noch da? Schön. Und denen, die im Lande des Todesschattens wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Johannes 8, Vers 12. Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Matthäus 5, 14. Jetzt sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Wir kennen alle diesen Vers. Er sagt, sag mal zu deinem Nachbarn, du, gib sie mal so in die Seite rein. Du bist gemeint. Aber du Nachbar musst es auch zurückmachen, sonst sehen wir immer nur den anderen. Du bist gemeint. Du bist das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Und ich habe die Herrlichkeit, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 22, ich habe die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins sind, gleich wie wir eins sind. Als ich neu darüber nachdachte, habe ich gedacht, was bedeutet das für mich? Und ich habe gedacht, und vielleicht kannst du mir dazu stimmen, wenn du möchtest, die Zunahme des Lichts in dieser Welt ist weniger von Gott abhängig. Aber wir beten gern. Herr, lass dein Licht zunehmen. Wirke hinein in die Finsternis. Und Gott sagt, schon passiert. Was macht man jetzt? Ich sage es nochmal. Die Zunahme des Lichts in dieser Welt ist weniger von Gott abhängig. Kann jemand Amen dazu sagen? Aber das muss neu in unser Herz reinfallen. Und vielleicht dient das heute dazu. Entweder ich leuchte, oder um mich herum bleibt es dunkel. Ganz einfach. Du kannst in einen dunkelsten Ort hineingehen und sagen, Gott, lass dein Licht leuchten. Und Gott sagt, leuchte, Andreas, du leuchtest. Entweder ich leuchte, oder um mich herum bleibt es dunkel. Oder? Wisst ihr? Das gilt für uns alle. Als wir damals vor vielen Jahren, Sabine, hilf mir mal, 25 Jahre in Brownsville waren, zur Erweckung, 95, genau, 27, ach. Das war so heiß. Da hat eine Gemeinde geleuchtet, weil sie Erweckung erlebt hat. Aber die Gemeinde hat geleuchtet. Und wisst ihr, woran man das gesehen hat? Finsternis ist verschwunden. In der ganzen Region ist die Kriminalrate nach unten gegangen. So drastisch, dass man es nicht glauben konnte. Die Polizisten hatten nichts mehr zu tun. Die sind zur Veranstaltung gekommen. Wir sind abends um 5 oder um 7 startet das. Um 5 sind wir rein. So ein Gottesdienst ging circa 5 Stunden. Das war damals so. Und dann war der Nacht um 12 Uhr, haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen, standen die Polizisten, die Streife gefahren sind, oben aufs, die hatten so eine Empore, oben auf der Empore und haben gesehen, wie sich unten die Prostituierten bekehrt haben. Ne? Da war Licht und die Finsternis wurde verdrängt. Deswegen sage ich schwache Gemeinden. Wir sind in der westlichen Welt und in Deutschland schwache Gemeinden, weil wir versammeln uns, aber in unserer Umgebung passiert nichts. Wir beten, Herr, lass dein Licht leuchten, aber es passiert nichts. Und das, ich will euch heute nicht unter Druck bringen, weil ich, würde ich mich ja selber unter Druck bringen, weil ich sitze in dem gleichen Boot. Wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Aber ich will uns heute ermutigen. Ich will mich heute ermutigen. Eine Gemeinde, die keinen Einfluss auf die Finsternis ihrer Umgebung hat, ist schwach, trotz gut besuchter Gottesdienste. Du musst jetzt nicht Amen dazu sagen. Aber das ist eine Wahrheit, die ist wieder neu in mein Herz gefallen. Und, aber der Herr ist so lieb, ne? Der sagt, das ist, ja, und ihr leuchtet nicht, und ihr müsst, nein, nein. Er hat nur gesagt, hör auf zu beten, dass mehr Licht kommt. Alles Licht habt ihr empfangen. Alles, was ihr braucht, um zu leuchten, ist da. Ich habe mich dann mit dem Nächsten beschäftigt, mit dem Steh auf. Steh auf und werde Licht. Das klingt wieder so sehr nach, tu endlich mal etwas. Ihr müsst aus eurem Pott rauskommen. Ihr müsst mehr Leistung bringen. Ihr müsst mehr Watt erhöhen. Ihr müsst eine größere Birne reinschrauben. Ihr müsst irgendwie die Sicherung auswechseln, damit mehr Strom fließt. Keine Ahnung. Das klingt nach Aufforderung, etwas zu tun. Aber eigentlich wissen wir, dass der Herr alles tun muss. Oder ist hier wieder so ein Ding, wo beides ein Stück zusammenspielen muss? Wir strecken uns aus nach dem Herrn, aber wir fangen auch an, die Dinge, die er in dein Herz hineinlegt, in mein Herz hineinlegt, zu tun. Ich habe mich mit diesem Steh auf beschäftigt, habe gedacht, was sagt die Bibel im Neuen Testament über Steh auf? Und ich habe für mich eine interessante Entdeckung gemacht, die wird dir wahrscheinlich nicht neu sein, aber vielleicht hilft sie dir. Guck mal einige Bibelstellen mit mir an. Lukas 17, Vers 19 sagt, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wisst ihr, der Glaube hat ihn gerettet. Aber wenn er sitzen geblieben wäre, hätte er die Erfahrung, dass er gehen kann, niemals erlebt. Stimmt das? Um die Erfahrung zu bekommen, dass der Glaube ihn gerettet hat, um zu merken, dass er laufen kann, musste er aufstehen. Damit sichtbar für ihn wird, aber auch sichtbar für die anderen, musste er aufstehen. In Apostelgeschichte 3, Vers 6, ähnlich dasselbe, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Wieder dasselbe. Er hat ihm etwas gegeben und er hätte sagen können, Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, du hast für mich gebetet und ich glaube, egal was, aber irgendwas wird schon so sein. Nein, Petrus streckte ihm die Hand aus und sagte, steh auf. Und er musste aufstehen. Und im Aufstehen hat er gemerkt, dass ihm wirklich etwas gegeben wurde. Apostelgeschichte 8, 26, ich habe nur ein paar wenige, also ganz viele Bibelstellen gibt es da, wo dieses Steh auf vorkommt. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, dieses sehr einsam. Philippus sollte direkt in die Wüste hineingehen. Und hier haben wir genau diese Kombi, von der ich gesprochen habe. Wird Gott alles tun oder werden wir alles tun? Es ist eine Kombination. Philippus war vor dem Herrn, wie wir. Er betete ihn an. Sagte, Herr, was ist dein Plan? Wir brauchen mehr Licht. Wir brauchen mehr die Dinge, die du tun willst. Wir brauchen deine Wunder. Wir brauchen deine Zeichen. Wir brauchen deine Gegenwart. Und dann sprach Gott, okay, steh auf. Er rief zu Gott, Gott antwortete und dann stand er auf und tat das, was Gott ihm gesagt hat. Hier haben wir sehr ähnlich in Lukas 34, 24, 32 und 33. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Kurz nach der Auferstehung, zwei Jünger gehen von Jerusalem nach Emmaus. Das ist ungefähr so 2 Stunden Weg etwa, oder 3. Und Jesus begegnet ihnen unterwegs, sie erkennen ihn nicht, aber er gibt sich dann zu erkennen, weil er mit ihnen zusammen Armbrot isst. Und dann, als sie ihn erkannt haben und ihr Herz brannte, haben sie dieses Brennen rausgelassen. Und sie standen auf, wieder dieses selbe Wort, steh auf. Und sie standen auf in derselben Stunde und gingen nach Jerusalem und ließen ihr Licht, ihr Brennen leuchten vor den anderen. Sie haben etwas erkannt von Jesus und Jesus hat jetzt nicht gesagt, geht nach Jerusalem und macht und sagt, dass ihr mich erkannt habt. Ohne Auftrag haben sie ihr Licht leuchten zu lassen. Manchmal warten wir zu lange auf Auftrag. Ja, der Herr hat mir das nicht gesagt, dass ich jetzt das sagen soll und das machen soll. Aber irgendwie empfinde ich schon, dass ich das könnte. Und dann warten wir und warten wir. Und manchmal warten wir bis morgen. Ne? Steh auf und werde Licht. Jetzt gebe ich euch noch eine Bibelstelle, so ziemlich zum Schluss. Die hat mich echt ergriffen, weil ich sie so noch nie gesehen habe. Matthäus 26, Vers 41 sagt, wacht und betet, Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, und er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich habe immer gedacht, wir kommen, manche fallen mehr oder weniger in Versuchung. Wir alle irgendwie durch unsere Charakterschwächen oder wie auch immer. Mehr oder weniger fallen wir in Versuchung, weil unser Fleisch so stark ist. Aber wir fallen in Versuchung, weil unser Fleisch so schwach ist. Wusstest du das? Ich sehe jetzt ganz ungläubige Gesichter. Ich möchte dir etwas sagen. Wir haben einen willigen Geist. Aber der Geist kann sich nur ausdrücken durch dein Fleisch. Ich sage es nochmal. Wir haben einen willigen Geist. Aber unser Geist braucht unser Fleisch, um sich auszudrücken. Unser Geist braucht unseren Körper, um sich auszudrücken. Wenn du in Sprachen betest, wir haben die ersten Christen angefangen, in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist kam, sie nahmen es im Glauben an und dann sagt das Wort, nicht der Heilige Geist fing an, sondern sie fingen an, in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist benutzte ihren Körper, ihre Zunge, ihr Mundwerk, um zu fließen. Der Geist ist immer willig, das Richtige zu tun. Weil in unserem Geist lebt der Heilige Geist. Aber um sich auszudrücken, muss unser Fleisch aufstehen. Und zwar in die Richtung, wo der Heilige Geist es haben will. Ich sage es noch mal deutlicher. Das göttliche Leben in uns braucht unseren sterblichen Körper, um zu leuchten und um sich auszudrücken. Das göttliche Leben braucht meinen sterblichen Körper, um sich auszudrücken und um zu leuchten. Deshalb, wir haben das Licht in uns, aber damit es gesehen wird, müssen wir es zeigen. Vielleicht der genervten Verkäuferin, die schon zweimal deine Sache verkehrt eingetippt hat. Und du fängst selber an, dass du merkst, Mensch, hätte ich mich nur an der anderen Seite angestellt. Die ist ja so langsam. Und dann merkst du, wie der Heilige Geist sagt, hey, leuchte einfach. Und dein Gefühl ist anders, aber du leuchtest. Dankeschön. Sie machen so einen guten Job. Ich habe es letztens gesagt zu irgendjemand, zu einer, ich weiß nicht mehr wo, jedenfalls hat die Verkäuferin mich so angeguckt, hat gesagt, schön, dass das mal jemand erkennt. Ich habe nur gesagt, wissen Sie, Sie machen so einen guten Job. Guckt die mich an mit großen Augen und sagt, schön, dass das mal jemand erkennt. In dem Moment leuchten wir. Versteht ihr das? Da musst du nichts von Jesus sagen, da musst du nichts von Bibel und von Himmel oder Hölle oder irgendwas. In dem Moment leuchtest du, wo du einfach innerlich aufstehst und das, was in deinem Geist ist, die Liebe Gottes rauslässt und nicht darauf reagierst, welche Stimmung du gerade hast. Oder in Blauen, wenn wir manchmal gehen, das ist immer so eine Bettlerin. Und eigentlich weiß ich, wenn ich der den Euro nein tue, dann weiß ich, von dem Euro kriegt die vielleicht 20 Cent, weil da irgendwelche Banden dahinter stehen vielleicht, die ihr in Großteil wegnehmen. Aber ich mach's trotzdem. Ich tue immer wieder was mit Nein und die guckt mich an und jetzt nehme ich die Gelegenheit wahr und lege die Hand auf ihre Schulter, wenn sie oder so einen Arm rammt und ich bete für sie. Nicht, weil ich so ein guter Leuchter bin, nein, ich muss das lernen, aufzustehen und es ist für mich immer wieder eine Überwindung und zu sagen, Herr, ich will einfach nur deine Liebe weitergeben. Brande nicht unser Herz. Dein Herz brennt danach, Gottes Liebe weiterzugeben. Ich weiß das. Sonst säßt du nicht hier. Sonst setzt du dir heute in wunderschönen Fernsehgottesdienst reinziehen und wunderschön und alles toll. Aber du willst mehr von ihm und da ist schon so viel mehr da. So lassen wir, so stehen wir auf. So lassen wir unser Licht leuchten. Oder kennt ihr das nicht in der Gaststätte? Gestresste Kellnerin, unfreundlich, weil sie schon zwei Gläser runtergehauen hat. Ja, die sieht heute kein Trinkgeld von mir. Die hat mir das falsche Essen gebracht. Da leuchten wir nicht. Da leuchtet nichts von uns. Da brauen wir dunkle Wolken noch mehr zusammen. Statt zu sagen, Herr, wie siehst du die? Wie siehst du ihn? Um eine Atmosphäre von Bedrückung und Freudlosigkeit zu ändern in unserer Umgebung, das geht nur, wenn du die Freude, die du vielleicht nur wissentlich in deinem Herzen hast, rauslässt. Wenn wir hier in der Gemeinde sagen, wir brauchen mehr Freude, dann geht das nur, wenn du aufstehst und deine Freude leuchten lässt. Weil der Herr hat mit seiner Auferstehung die komplette Freude gegeben. Manchmal nimmt seine Atmosphäre zu und wir kriegen noch mehr. Das ist beim Heiligen Geist so. Nicht mal einmal erfüllt und alles gut, sondern in der Apostelgeschichte lesen wir, sie wurden immer wieder erfüllt. Wenn ich meine Freude und meine Hoffnung mit Glauben zum Ausdruck bringe, werde ich selbst mit neuer Freude und Glauben erfüllt. 1. Thessalonicher 5, 16 Tag sagt, freut euch alle Zeit. In dieser Adventszeit müssen die Menschen um uns herum unsere Freude an den Jesus, der schon gekommen ist und der einmal wiederkommen wird, sehen. Wenn sie es nicht sehen, wird es ihnen niemand zeigen. Niemand wird es ihnen zeigen. Entweder ich und du oder niemand. Und deswegen möchte ich uns als Gemeinde wieder neu ermutigen und damit möchte ich schließen. Wenn wir singen, freut euch, Jesus ist hier, dann lasst uns lernen, dieser Freude wieder neu Ausdruck zu verleihen. Ich rufe jetzt nicht auf zum Springen und zum Klatschen, egal wie, aber Freude darf gezeigt werden. Freude ist eine Art Licht, was leuchtet, was andere sehen und wo sie darauf hingewiesen werden. Und in dieser Zeit, wo jeder oder wo ganz viele Angst haben vom Winter, vor Stromabschaltung, vor dem totalen Blackout und so weiter, das ist eine Zeit, wo wir unser Licht leuchten lassen können und auch den Leuten mal sagen können, ja, ich hänge an dem gleichen Stromnetz, aber ich habe keine Angst. Warum ich keine Angst habe, kann ich dir nur damit begründen, weil Jesus in mir ist und ich glaube, dass er uns durch alles hindurchbringen wird. Selbst wenn mal für ein paar Stunden das Licht ausgeht. Hier drin ist es trotzdem hell. Amen. Ich bin so begeistert über eure Begeisterung. Dankeschön. Danke, Herr Jesus. Katrin. Dirk.
Ja, lasst uns noch aufstehen, zusammen beten. Jesus, wir sagen dir Danke, dass du uns alles gegeben hast. Und wir sagen dir auch Danke, dass wir das lernen dürfen, in dem zu gehen, was du geschenkt hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns das alles zeigst, dass du uns das, dass du uns auch hilfst, dass diese Dinge in uns leben und rauskommen, dass es jeder andere sehen kann. Und wir nehmen das wirklich mit und wir sagen, Jesus, wir wollen deine Freude weitergeben und deine Liebe und deinen Frieden. Und wir wollen, dass andere Menschen dich erkennen und auch den Weg zum Vater finden. Amen. Ja, dann wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag und auch eine tolle Woche.